ARD. Buchlounge. Mona Amesian tourt durch die Literaturhäuser. Der Live-Podcast von ARD Kultur.
Für diesen Abend hier habe ich einen kleinen Ausflug gemacht nach Augsburg und sage herzlich willkommen an alle, die heute hier sind. Ja, dieser Club, der wird hier heute gerockt von zwei richtig coolen Autorinnen, die ich eingeladen habe. Die erste, die kennt diese Location hier schon. Sie ist nämlich vor 38 Jahren in Augsburg geboren, war dann nach dem Abi erstmal weg in Berlin und in Wien, wo es einen so hintreibt. Aber seit ein paar Jahren ist sie wieder zurück. Sie hat Modedesign studiert, wollte dann doch in die Malerei und ist dann am Ende zum Glück, muss man sagen, beim Schreiben gelandet. 2022 kam ihr erstes Buch raus, Ewig Sommer, das bis heute sehr, sehr viele Fans hat. Im vergangenen Jahr ging es dann weiter mit dem zweiten Roman, der heißt Wir Inseln im Licht. Und jetzt gerade sitzt sie an den letzten Seiten von Buch 3. Vor allem sitzt sie jetzt gleich aber erstmal hier auf der Bühne. Herzlich willkommen, Franziska Gänzler. Und dann freue ich mich auf eine Autorin, die für ihr drittes Buch in diesem Sommer sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat, weil sie uns darin mitnimmt ins Gym. Vor allem aber, weil sie ihre Protagonistin in der Geschichte so richtig heftig ins Extreme driften lässt, was sehr viel Spaß macht und manchmal auch ein bisschen ekelig ist beim Lesen. Aber in a good way. Ihr Debütroman ist damals mitten in der Pandemie rausgekommen. Die Gespenster von Demmin hieß das Buch. Das war ihr Startschuss rein ins Leben als Autorin. Auch Eva möchte ich noch kurz erwähnen, ihren zweiten Roman. Auch deshalb, weil er thematisch so gut zu dem passt, was Franziska geschrieben hat, womit sie sich viel in ihrer Arbeit beschäftigt. Das dröseln wir jetzt alles zusammen auf. Herzlich willkommen, Verena Kessler. Herzlich willkommen, toll, dass ihr da seid.
Dankeschön. Hallo.
Dankeschön.
Franziska, für dich ist ja wirklich totales Heimspiel hier. Was würdest du sagen, hat Augsburg, was Wien und Berlin nicht haben?
Meine Familie. Mhm. Ich mag tatsächlich, dass es so überschaubar ist, natürlich im Vergleich. Also so die paar Orte, die es dann so gibt, wie das Café, wo man immer irgendwie wen trifft, oder Siebentischwald, das Parkhäusel, das sind einfach natürlich weniger Orte und dann trifft man sich auch eher vielleicht mal zufällig. Das finde ich sehr schön.
Ihr zwei, das habe ich jetzt so im Vorfeld rausgefunden, ihr habt eine ganz schöne Vorgeschichte auch zusammen, die nämlich mit deinem ersten Buch zusammenhängt, Franziska. Erzählt mal.
Wenn man so ein Buch rausbringt, werden immer Leute gefragt, die berühmter sind als man selber, über dieses Buch irgendwie so ein kleines Statement abgeben müssen. Und bei meinem Debütroman hat
oder dürfen.
Verena das gemacht für mich. Und das hat mich so excited damals. Ich dachte, ich kann nicht fassen, dass die mein Buch gelesen hat. Und jetzt hat sie so nette Sachen dazu gesagt. Also das war sehr schön. Aber wir haben jetzt auch festgestellt, dass sie dieses Buch dann nie bekommen hat. Und jetzt habe ich ihr eins mitgebracht.
Ja, ich habe das halt natürlich nur als Manuskript gelesen und dann ist es irgendwie untergegangen und ich dachte dann auch so, naja, ich kenne es ja jetzt auch schon, ich wollte ja nicht beim Verlag fragen, aber jetzt habe ich es.
Und es ist immer noch mal besonders, wenn der eigene Name dann da auch hinten drauf steht. Das ist ja für beide Seiten auch irgendwie im besten Fall was Cooles.
Ja, ich freue mich auch total, weil ich es einfach wirklich so ein tolles Buch finde. Das war das erste Mal, dass ich gefragt wurde, ob ich so einen Blurb geben will. Und ich dachte, okay, was macht man denn, wenn man es nicht gut findet? Aber ich hatte total Glück. Ich habe das, glaube ich, da in 2 Tagen durchgesuchtet und war einfach extrem begeistert, wie schlau das gebaut ist und wie süffig geschrieben. Das ist wirklich sehr toll.
Also auf der Arbeitsebene habt ihr euch schon mal getroffen. Jetzt heute hier sollte euch natürlich auch nochmal auf der persönlicheren Ebene kennenlernen. Alle, die Buchlounge schon mal gehört haben, eine andere Folge wissen, wir haben am Anfang, bevor es dann so wirklich auch reingeht in die Bücher, die ihr so geschrieben habt und in eure Schreibroutinen und so ins Lesen, gibt es immer eine Tradition und das ist unser Speed-Dating.
Das Speed-Dating.
Franziska fragt Verena, 3, 2, 1, los.
Buch oder Fernsehen?
Buch.
Buch oder Instagram?
Buch.
Instagram oder Fernsehen?
Beides gleichzeitig.
Lesungen oder Schreiben?
Schreiben.
Rezensionen lesen, ja oder nein?
Ich habe mir vorgenommen, damit aufzuhören.
Andere lesen lassen, bevor das Manuskript an den Verlag geht?
Auf jeden Fall.
Wen?
3 Freundinnen und meine Agentin.
Recherche, ja oder nein?
Wenn es sein muss.
Chronologisch schreiben, ja oder nein?
Nein.
Und hast du einen Überblick darüber, was momentan auf der Spiegel-Bestsellerliste steht?
Ich könnte wahrscheinlich ein paar Titel raten. Wahrscheinlich ist Lazar drauf, wahrscheinlich ist Caroval drauf. Und dann hört es auch schon auf, keine Ahnung.
Und was liest du jetzt gerade?
Ich lese eine Buchreihe, die heißt Die Berechnung des Rauminhalts. Und es geht um eine Frau, die im 18. November stecken geblieben ist und da irgendwie wieder rausfinden muss. Und das ist eine 7-teilige Reihe aus Dänemark. Und ich bin beim 4. gerade, das ist auch der Teil, der jetzt aktuell übersetzt ist.
Perfekt getimt. So, dann tauschen wir die Rollen. Verena fragt Franziska, 3, 2, 1, go.
Warst du schon mal bei einer Wahrsagerin?
Nein.
Schade. Was würdest du sie fragen?
Ich würde sie fragen, ab wann mein Welpe stubenrein ist.
Okay. Schreibst du irgendwann einen 1000-Seiter?
Nein.
Was ist am Autorinnen-Dasein ganz anders, als du es dir vorgestellt hast?
Man schreibt weniger, als ich dachte.
Hast du ein New York Times-Abo?
Nein.
Was hast du an dem Tag noch gemacht, an dem du gesehen hast, dass dein Buch dort positiv besprochen wurde? Oh.
Ich hatte eine Lesung hier in Augsburg.
Cool, perfekt. Was ist das schönste Hotel, in dem du je warst?
Ich war in Bozen in einem super schönen Hotel und ich war in Dresden in einem schönen Hotel, wo es eine Badewanne mitten im Zimmer gab.
Cool. Welche Musik hörst du beim Schreiben?
Überhaupt keine.
In welchem Stadium teilst du deinen Text das erste Mal mit anderen?
Wenn er einmal durchgeschrieben ist.
Was ist schöner, schreiben oder veröffentlichen?
Schreiben.
Welches Autorinnen-Klischee erfüllst du?
Ich schreibe gern.
Wo schreibst du denn?
Ich schreibe fast überall, im Zug, an meinem Küchentisch, in der Bibliothek in Berlin, in meinem Auto.
Sehr schön. Großer Applaus für die beiden. Sehr coole Fragen. Vor allem fand ich es spannend, dass ihr beide auch irgendwie zwischendurch in so eine Richtung gegangen seid. Lieber schreiben oder lieber dann geschrieben haben, veröffentlichen oder schreiben. Und das bei euch ganz direkt aus der Pistole geschossen kam. Nein, lieber schreiben als Lesung machen. Und deinen Welpen haben wir ja noch gar nicht erwähnt, Franziska. Der ist ja auch gerade aufgeploppt und war schon vor der Veranstaltung ein großes Thema. Denn er ist noch ganz neu und er weiß noch nicht, wie es ist, ohne dich zu sein.
Ja, er weiß noch nicht, wie es auf Lesungen ist, aber er ist irgendwo hier. Ich hoffe, er ist einfach da ganz hinten.
Da ganz hinten und er ist ganz still. Den gucken wir uns nachher noch mal ein bisschen genauer an, auf jeden Fall. Vielleicht stoßen wir mal mit ihm an auf sein neues Zuhause bei dir seit 2 Wochen. Aber cool, dass das klappt. Ich hab noch was festgestellt, was euch beide verbindet so in der Vorrecherche. Und zwar gibt es ja ganz unterschiedliche Wege rein ins Schreiben. Und eure haben beide über Umwege geführt. Vielleicht fangen wir mal bei dir an, Verena, du hast Werbetexterin gelernt.
Ja.
War das eine Traumausbildung oder war das eine pragmatische Entscheidung?
Zu dem Zeitpunkt war das noch ein Traum. Also es war so eine einjährige Ausbildung in Hamburg. Das hieß Texterschmiede, heute heißt es, glaube ich, Hamburg School of Ideas. Und man hat da ein Jahr lang Praktika gemacht und abends hatte man so ein bisschen Unterricht. Und danach ist man dann gleich irgendwie von Agenturen übernommen worden. Und ich habe das gemacht, weil ich dachte, das ist ein Beruf, wo ich mit Schreiben Geld verdienen kann und ein bisschen kreativ sein kann. Und das kann man auch, aber irgendwann wollte ich dann doch meine eigenen Sachen schreiben.
Das, was mit Büchern nicht so gut geht.
Genau, ja.
Warst du eine gute Werbetexterin?
Ich konnte gut die Sachen, wo man wirklich dann Texte schreiben musste, also Headlines oder diese längeren Copies. Was ich nicht so konnte, waren mir so Ideen auszudenken, die jetzt so genial sind in ganz kurzer Zeit, die dann so Awards gewinnen. Darum geht's auch viel in der Werbung und das habe ich nie, da bin ich nie hingekommen.
Bei dir, Franziska, war es ein Bereich, der erstmal auch ganz weg war vom Text. Du hast Modedesign studiert. Was hat dich da so hingezogen?
Also ich hatte immer eine Faszination für Stoffe. Ich habe so Stoffstücke gesammelt als Kind irgendwie und ich mochte, dass es so Alltagsgegenstände sind und trotzdem das Studium sehr kreativ auch war und ich konnte mir da einfach einen Job drunter vorstellen, während ich mir unter Schreiben oder Malen oder so einfach überhaupt keine, also ich dachte damit, wie soll das gehen, damit irgendwie einen Job zu machen ungefähr. Und ich habe aber meine Abschlusskollektion über Dostojewski gemacht.
Ich weiß, also, ja. Das war dann ja schon voll der Weg rein in die Literatur. Deine Abschlusskollektion über Schuld und Sühne von Dostojewski, wie können wir uns das vorstellen?
Eigentlich sieht das so, finde ich das immer noch ein bisschen modern, muss ich sagen. Das waren so Typen mit so schwarzen Klamotten und irgendwelchen Hüten.
Also, wir haben es alle bildlich vor Augen.
Ja. Naja, das hieß, ich kann da jetzt auch lange drüber reden, die hieß Killing for Identity und es ging im Grunde darum, Raskolnikow, die Hauptfigur von Schuld und Sühne, einzukleiden und seinen inneren Struggle abzubilden. Und es gab dann so einen Mantel, den man von beiden Seiten anziehen konnte und sich aber nie drin bewegen. Also vielleicht eher kostümhaft auch.
Und war das dann wirklich dein Schritt hin dann zu den Büchern? Weil dazwischen kam ja noch die Malerei.
Ja, ich wusste einfach nicht, wie man das zum Beruf machen soll. Ich wollte nicht journalistisch arbeiten. Und Modedesign war so eine konkrete Industrie. Und erst als ich dann nach 2 Jahren im Job gemerkt habe, der Job hat nicht so viel mit diesem Studium zu tun, habe ich auf Kunst auf Lehramt umgesattelt. Also ich habe nicht einfach nur Malerei studiert, sondern ein Lehramtsstudium gemacht.
Bist du dann wirklich bei den Büchern beim Schreiben irgendwann gelandet? Bist du ja auch, wir waren ja gerade noch bei dir als Werbetexterin. Was war dann dein Schritt da auch weg aus dem Bereich rein ins fiktionale Schreiben?
Ich habe irgendwann mitgekriegt, dass man das in Leipzig ja auch studieren kann. Und dann habe ich angefangen, mich dafür zu bewerben. Ich brauchte aber ein paar Mal. Also ich habe mich 3 Mal beworben, bis sie mich endlich angenommen haben.
Und hartnäckig.
Ja, genau. Sie haben dann irgendwann gesagt, okay, komm mal.
Dann mach mal, komm, ey. Wir können es jetzt nicht mehr sehen hier.
Ja,
dann lass uns doch mal rein springen ins Buch und mal bei dir anfangen und bei Jim. Bevor du angefangen hast, dieses Buch zu schreiben, wie sportlich warst du?
Also ich war da schon im Fitnessstudio angemeldet und war zu der Zeit auch relativ regelmäßig da. Ich habe aber davor jahrelang überhaupt gar keinen Sport gemacht und habe damit eben angefangen, weil ich so viel am Schreibtisch sitze und irgendwas für den Rücken tun musste. Ich glaube, ich war dann schon so ungefähr 1 Jahr da, als ich dann da die Idee hatte.
Genau, und du hattest da die Idee, das weiß ich schon. Das ist dir tatsächlich im Fitnessstudio in den Sinn gekommen, darüber zu schreiben. Auf welchem Gerät saßt du da gerade?
Ich glaube, es war irgendwie dieses Adduktoren, Abduktoren, wo man so die Beine immer so
auf wo man zumachen Muskelkater muss. Des Todes genau, in den Oberschenkeln danach.
Genau, und man macht ja immer Pausen zwischen den Sätzen und in der Zeit guckt man sich halt so um und kann über alles Mögliche nachdenken und da hatte ich dann die Idee.
Zack, war die Idee da. Bist du Typ Fitnessstudio, Franziska?
Ich bin Typ Videos und zu Hause Pilates machen.
Okay. Und das machst du auch wirklich, weil ich finde das wirklich gut. Ich finde Fitnessstudio auch nervig, aber das wirklich Gute ist ja, dass man da hingehen muss und dann auch wirklich da ist und es einem dann da auch zu peinlich ist, nichts zu machen. Zu Hause ist ja keiner, da ziehe ich irgendwie nicht durch, aber du scheinst da diszipliniert zu sein.
Ich mache das irgendwie, weil dann denke ich so, komm, das ist jetzt eine halbe Stunde und dann aufs Sofa.
Du hast ja gesagt, du saßt da auf dem Gerät, du hattest eine Idee. Was war denn konkret die Idee? Man müsste mal über das Fitnessstudio schreiben, weil es ist ja tatsächlich so, es gibt nicht so viele Bücher, die in diesem Kosmos spielen, den du da jetzt aufgemacht hast, was verrückt ist, weil Fitnessstudio ja für viele Menschen einfach ein wichtiger Raum ist.
Ja, das stimmt und das dachte ich eben auch und ich fand einfach spannend, dass es so ein besonderer Raum ist, den so viele kennen. Es ist ein abgeschlossener Raum, in dem man eben sowas Kammerspielartiges stattfinden lassen kann. Das war der Gedanke und dann hatte ich eben auch gleich die Idee, dass da meine Hauptfigur eben arbeiten soll und dass sie eigentlich nichts mit Fitness zu tun hat und dass sie die Lüge erzählt, dass sie ein Kind hat. Das war alles irgendwie so ein Gedankengang und von dem aus konnte ich dann starten.
In 20 Sekunden Pause auf dem Adduktorgerät.
Manchmal geht's so schnell.
Respekt, ey. Krass. Und von da, wie geht's dann für dich weiter? Weil wenn ich das richtig im Kopf habe, wir haben schon mal zusammen gesprochen über das Buch und ich glaube, da hast du erzählt, dass du in der Zeit ja eigentlich an was anderem geschrieben hast und dir dann diese Fitnessstudio-Idee da reingebrettert ist.
Genau, ich habe an einem anderen Text geschrieben, mit dem ich überhaupt nicht weitergekommen bin. Und ich habe dann meiner Lektorin von dieser Fitnessstudio-Idee erzählt und sie hat gesagt, naja, dann probier's halt mal aus. Ich weiß nicht, ob sie zu dem Zeitpunkt schon wirklich dran geglaubt hat und meinte, na, nimm dir doch mal 2 Wochen, schreib einfach alles auf, was dir einfällt, lösch nichts, weil sie wusste ja, ich bin auch deswegen ein bisschen hängen geblieben, weil ich ständig rumgefeilt habe an dem anderen Text. Und das habe ich dann gemacht und das hat richtig Spaß gemacht. Ich habe einfach Szenen gesammelt, es sind die Figuren aufgetaucht, die dann jetzt auch so im Buch sind. Da ist total viel gekommen und ich habe gemerkt, damit kann ich richtig gut arbeiten.
Aber hast du dann auch irgendwie an einem Moment innegehalten, um auch zu plotten oder lässt du dich durch treiben und guckst mal, wo es so hingeht.
Ich habe halt echt mit meiner Lektorin sehr eng zusammengearbeitet. Da habe ich dann eigentlich so alle 2 Wochen den Text geschickt, den ich hatte bis dahin. Und mit ihr zusammen habe ich dann ziemlich viel geplottet und auch die Figur entwickelt. Und das fand ich auch schön, da so zu zweit eigentlich drin zu stecken in der Geschichte.
Und war dir oder euch in dem Moment schon klar, dass es auf eine gewisse Art auch eine extreme Geschichte sein wird?
Das hat sich so nach und nach rauskristallisiert. Also als wir dann irgendwann rausgefunden hatten, was ist eigentlich los mit dieser Protagonistin, sind wir dann auch irgendwie drauf gekommen, dass die wahrscheinlich hier in die Eskalation gehen wird, dass das nicht gut gehen kann mit ihr an diesem Ort.
Und dieses Buch, das geht los mit so einer Art Vorszene, die so ein bisschen einen späteren Teil der Geschichte vorwegnimmt. Da lernen wir deine Hauptfigur kennen. Die steht da hinterm Tresen, sehr selbstsicher, sehr gut trainiert und schenkt einem Kunden nach dem Training eben so ein Muscle-Hustle-Cocktail-Shake da aus. Und dann erfahren wir aber, wenn wir weiterlesen, dass diese Frau eigentlich mal an einem ganz anderen Punkt war, auch einen ganz anderen Job hatte und einige Wochen vorher da angekommen ist, um sich zu bewerben. Was war da so ihr Zustand?
Also in dem Moment, wo sie ihr Vorstellungsgespräch hat, ist sie total auf dem persönlichen Tiefpunkt. Sie hat eben diesen alten Job verloren und sie ist auch körperlich, hat sie sich komplett gehen lassen. Also sie riecht auch ein bisschen, wenn sie da sitzt und sieht eben gar nicht nach Fitness aus.
Und dann, du hast es vorhin schon kurz gesagt, sie erfindet eine Geschichte. Die Geschichte nämlich, dass sie ein Kind hat, weil sie nur damit ihren Körper rechtfertigen kann, der so gar nicht nach Fitnessstudio aussieht und sagt, das ist mein After-Baby-Body. Sie hat aber gar kein Kind bekommen. Und bevor wir da nochmal genauer drüber reden, liest du eine Szene, dass wir uns da auch mal so ein bisschen in die Sprache und so reinfinden. Nimm uns gerne mal einmal mit, was müssen wir wissen, bevor du da jetzt anfängst zu lesen.
Genau, sie hatte dieses Vorstellungsgespräch und hat da eben diese Lüge erzählt und dadurch hat sie auch den Job bekommen, denn Ferhat ist Feminist und möchte dieser armen, vermeintlich alleinerziehenden Mutter ein bisschen unter die Arme greifen, hat ihr diesen Job gegeben und sie hat jetzt ihren ersten Arbeitstag im Megagym, kriegt alles gezeigt und Ferhat kümmert sich wirklich gut um sie und hat jetzt einen Vorschlag für sie. Ich könne übrigens gern in seinem Büro abpumpen, sagte Ferhat, als er am Tresen vorbeischaute, um zu sehen, wie es so lief. Da hätte ich ein wenig Privatsphäre. Ich solle nur Bescheid geben, dann räume er das Feld, das sei wirklich kein Problem, im Gegenteil. Es sei ihm ein Anliegen, mich zu unterstützen. Blut in meinen Schläfen, Schweiß auf meinen Handflächen. Toll, sagte ich. Super. Klasse, danke dir, Milch. Ich schnipste mit beiden Händen, richtete meine Zeigefinger pistolenartig auf Ferhat, dann tat sich unter mir ein Loch auf und ich verschwand in meine 20-Minuten-Pause. Auf der Straße vor dem Gym zögerte ich. Vielleicht war das hier doch zu kompliziert. Ich hatte mich beworben, weil ich einen Job brauchte, Ferhat erstaunlich viel zahlte und der Stadtteil, in dem sich das Mega-Gym befand, für niemanden eine Rolle spielte, den ich kannte. Jetzt war ich plötzlich Mutter, musste Nahrung für mein Kind produzieren. Vermutlich täglich. Was für ein Aufwand. Was für ein Schwachsinn. Tickte ich eigentlich noch ganz sauber? Es war nicht zu spät, um die Sache abzubrechen, sagte ich mir. Ich könnte einfach gehen, jetzt sofort. Ferhat würde schon merken, dass ich weg war, würde vielleicht ein paar Mal versuchen, mich anzurufen, aber mein Handy wäre aus und schließlich würde er aufgeben, den Vertrag als aufgelöst betrachten und übrig bliebe nur eine Anekdote. Der Entschluss war gefasst. Da entdeckte ich die Apotheke auf der anderen Straßenseite, im Schaufenster ein großer Pappstorch mit Sprechblase, alles für Mami und Kind. Ferhats Büro befand sich in einem schwarz lackierten Container. Er lag leicht erhöht, man musste ein paar Stufen hinaufsteigen. Von seinem Schreibtisch aus hatte er den Freihandelbereich und, wie mir erst jetzt bewusst wurde, auch den Tresen im Blick. Er zeigte mir, in welche Ecke ich mich setzen musste, damit ich von unten nicht zu sehen war. Dann sagte er, ich solle mir Zeit lassen und zog behutsam die Tür hinter sich zu. Pro Brust 15 Minuten, so Pi mal Daumen, hatte die Apothekerin gesagt, als sie mir ausführlich die Anwendung der elektrischen Doppelpumpe erklärt hatte und dass es natürlich von Frau zu Frau verschieden sei. Ist ja schließlich keine Fabrik, die sie da vor sich hertragen, nicht wahr? Ich sah auf die Uhr, die über der Bürotür hing, folgte dem Zeiger dem Ticken und Tacken, drehte Däumchen, wippte mit dem Fuß, kaute auf der Unterlippe und dachte schließlich, was soll's. Das Gummi der Saugnäpfe fühlte sich kalt und fremd an auf meiner nackten Haut. Technisch. Als ich die Pumpe einschaltete, kitzelte es erst, dann spürte ich, wie meine Nippel angesaugt wurden und konnte zusehen, wie sie sich aufstellten. Zwei scheue Tiere, die aus dem Winterschlaf erwachten. Johannes hatte ich immer daran erinnern müssen, meine Brüste mit einzubeziehen. Er hätte sie sonst einfach vergessen, hielt sich generell nicht lange oberhalb meines Bauchnabels auf, wollte zum Wesentlichen kommen, zum Punkt, auf direktem Weg. Manchmal hatte ich mich gefragt, ob es daran lag, dass seine Mutter ihn gestillt hatte, bis er 3,5 war. Nicht er hatte mir das erzählt, sondern sie, gleich bei unserem ersten Treffen. Er habe eben danach verlangt, so erklärte sie es lapidar. Am selben Abend lag ich neben ihm im Bett und bekam das Bild nicht aus dem Kopf. Der kleine Johannes, der nach der Brust seiner Mutter verlangte, sprechend. Als ich meiner eigenen Mutter davon erzählte, schüttelte sie bloß den Kopf. Manche Frauen, sagte sie. Wow, entfuhr es Millie, als ich vor dem Kühlschrank hockend zwei volle 300-Milliliter Fläschchen ins untere Fach räumte. Hätte gar nicht gedacht, dass da so viel rauskommt. Das Milchpulver hatte ich noch schnell bei Rossmann gekauft und direkt an der Geschenkpapierstation mit Wasser angemischt. Hatte ich eine absurde Menge hergestellt? Ich meine, stammelte Millie jetzt, so groß sehen deine Brüste gar nicht aus, also nicht so prall. Du weißt schon, nicht so Mutti-Busen-mäßig. Die Hände auf die Knie gestützt, stemmte ich mich hoch. Nicht so prall? Ich zeig dir gleich, was nicht so prall ist. Mit dem Gesicht auf den Tresen ist nicht so prall. Ein kurzes Zucken durchfuhr mich, dann war es wieder vorbei. Ach, sagte ich und winkte ab. Die Geste einer erfahrenen Mutter, die sich von den Sperenzien der Natur schon lange nicht mehr aus dem Konzept bringen ließ. Das ist jeden Tag unterschiedlich. Echt? Fragte Millie, sichtlich erleichtert, dass ich so entspannt auf ihre ungeschickte Wortwahl reagiert hatte. Voll verrückt. Wir lachten beide. Hahaha, ja, verrückte Welt, große Hupen, kleine Hupen. Und mitten in unser Gelächter hinein stellte sie die nächste Frage. Wie heißt dein Kleiner eigentlich? Meine Güte, was denn noch? Ja, wie hieß der? Ein Name. Irgendein Name. Es musste nicht der schönste der Welt sein. Andere nannten ihr Kind Rumble, Honey oder Slim Easy. Sag einfach irgendwas, du darfst nicht darüber nachdenken. Das ist verdächtig, du musst antworten jetzt. Ferhat, sagte ich. Ne, rief Millie aus. Keine Spur von Misstrauen in ihrem Gesicht. Lustig. Ich stellte mir ein Baby mit Ferhats Kopf vor. Brille, Bart, Glatze. Danke.
Also sie rutscht da so ein bisschen, naja, doch selbst gewählt, aber doch auch irgendwie unfreiwillig in die Baby-Bubble. Und man denkt im ersten Teil des Buches, das ist die Geschichte, bis sie sich irgendwann dazu entscheidet, auch anzufangen zu trainieren. Und damit beginnt, würde ich sagen, fast so die eigentliche Extremität der Geschichte. Wie kommt das? Dass sie, am Anfang will sie es ja gar nicht so sehr.
Ja, genau. Sie hat aber im Vorstellungsgespräch leider gesagt, dass Fitness ihre Leidenschaft ist. Und Ferhat will ihr auch helfen, dass sie dahin zurückfindet. Und er stellt ihr dann einen Trainingsplan, mit dem sie ihren Pre-Baby-Body wieder erlangen kann. Und den macht sie halt erstmal so mit. Und dann merkt sie aber relativ schnell, dass das eben auch was bringt. Also, dass wenn sie diesen Plan macht, dass sich ihr Körper auch verändert. Und das reizt sie total, weil sie eben merkt, hier kann ich Arbeit reinstecken, hier zeigt sich die Leistung. Sie kriegt so ein bisschen die Kontrolle zurück, die sie ja verloren hatte.
Und sie will dann wirklich sehr schnell immer mehr Muskeln, mehr Proteine, stärker werden. Und das klingt jetzt alles so noch so moderat, aber es nimmt wirklich bald sehr extreme Züge an. Und ich habe dich ja jetzt 2-3 Mal schon getroffen. Du wirkst jetzt auf mich nicht wie so eine sehr ins Extrem driftende Person oder Persönlichkeit. Wie viel Recherche war da nötig für dich?
Also für den ersten Teil nicht so viel, da musste ich einfach nur ins Fitnessstudio gehen, das habe ich zu der Zeit dann auch gemacht. Für den zweiten Teil ein bisschen mehr, weil da taucht dann ja eine Bodybuilderin auf, das wird dann quasi ihr Idol oder sie eifert ihr so nach, sie will sie auch übertrumpfen. Dafür habe ich dann schon recherchiert, man findet aber auch wahnsinnig viel, also ich bin dann sehr ins Rabbit Hole auf YouTube zum Beispiel gekommen.
Social Media, wahrscheinlich auch ein Riesending, dein Algorithmus komplett durcheinander, der hat sich gefragt, was ist jetzt los, will sie jetzt machen?
ja, ich habe auf jeden Fall wahnsinnig viele Proteintipps bekommen, wenn ich Instagram geöffnet habe.
Und ich weiß gar nicht, wie viel wir jetzt schon so erzählen wollen oder wie du damit umgehst bei Lesungen, wohin sich das dann so bewegt bei ihr. Aber es wird ja irgendwann auch wirklich einfach, es wird eklig und es wird dramatisch.
Genau, und gewalttätig.
Und gewalttätig, das ja. auch. Wenn man ja. eigentlich schon, also wenn man sich fragt, wie soll es jetzt noch heftiger werden, wird es auch noch gewalttätig. Ja.
Ja, genau. Also ich habe einfach irgendwann gemerkt, diese Figur, das ist so in ihr angelegt, dass sie da ins Extreme geht. Und es hat dann auch mir einfach Spaß gemacht, das zu schreiben. Also diese Proteinernährung ist auch so geeignet für Ekel-Szenen.
Ja. Harzer Roller im Thermomix, sage ich mal.
Genau. Und auch die Gewalt passte dann einfach plötzlich zu ihr. Und deswegen ist das da drin, ja.
Und nach dem Lesen dachte ich so, boah, in diesem Buch geht es um so viel. Es hat so wenig Seiten. Es geht um so viel. Es geht um Körperschönheitsideale, Leistungsdruck, Obsession, Kontrolle, irgendwie aber auch Kontrollverlust. Was ist für dich so das Kernthema der Geschichte?
Ich glaube, das ist so sehr wirklich der Charakter der Hauptfigur, die wahnsinnig ehrgeizig ist und die sich so extrem über Leistungen definiert. Eigentlich hängt sie ihr komplettes Lebensglück an Leistungen und an den persönlichen Erfolg oder den Erfolg ihrer Arbeit und hat nichts anderes mehr im Leben.
Das ist ja jetzt dein drittes Buch gewesen. Wenn du mal auf die anderen beiden davor schaust, was war hier ganz anders als bei den anderen beiden, auch so im Schreiben selbst?
Also nachdem ich diesen Text, mit dem ich nicht weitergekommen bin, verworfen habe, gab es eben diese tolle Phase, wo ich einfach drauf losgeschrieben habe und wo es wirklich richtig Spaß gemacht habe und wo ich so das Gefühl hatte, ich bin jetzt richtig frei, ich mache jetzt hier einfach, was ich will und habe da selber nicht so Einschränkungen. Und das war toll und ich glaube, das hatte ich bei den Büchern davor nicht und vielleicht braucht es auch so ein bisschen Sicherheit, schon mal zwei Bücher geschrieben zu haben.
Ja, voll. Das ist natürlich auch Erfahrung, an denen man wächst, sich weiterentwickelt. Würdest du sagen, das war das intensivste Buch für dich oder ist das wie bei der Klassikersatz, wie bei Kindern, man kann das nicht so aufwerten gegeneinander?
Ich glaube eher, dass es so ist, dass immer das Letzte irgendwie am präsentesten ist. Das
ist bei Kindern auch so.
Genau, ja. Also, ja, und ich habe das aber auch in der kürzesten Zeit geschrieben, deswegen war es auf jeden Fall sehr intensiv.
Wie lang oder kurz war es dann?
Ich glaube wirklich, der Schreibprozess waren nur 7 Monate.
Ah, ja.
Es ist ja auch nicht, also es sind jetzt nicht mal 200 Seiten, aber ich habe dann wirklich auch nicht mehr viel anderes gemacht als schreiben in der Zeit.
Franziska, ich glaube, Ewig Sommer hast du auch in so kurzer Zeit geschrieben, ne? Ich glaube sogar noch kürzer, 5 Monate oder so.
6 Monate.
Ja, das ist wirklich, also in beiden Fällen, für alle, die noch nie ein Buch geschrieben haben, das klingt nach viel irgendwie, wenn man sich überlegt, was man in der Zeit alles schaffen kann, aber für so einen Roman muss ja auch ganz viel sich überlegen oder sich irgendwie erstmal zurechtfinden in den Köpfen dieser Figuren, das ist schon wirklich schnell. Franziska, du sitzt gerade an deinem dritten Buch und ich will nochmal zurück auf dieses Thema, was wir gerade hatten, das Schreiben auch eine Entwicklung ist. Mich würde von euch beiden interessieren, woran ihr jetzt bei euren dritten Büchern gemerkt habt beim Schreiben, dass ihr jetzt auch vielleicht als Autorin nicht mehr nur die Seite, die ihr beim ersten Buch wart, wo ihr vielleicht eure eigene Weiterentwicklung auch spürt.
Für mich war es, glaube ich, zum einen, dass ich mir diese Idee zugetraut habe. Als ich die hatte, hatte ich wirklich so ein Gefühl von, das hätte ich vorher nicht schreiben können, aber jetzt traue ich es mich und ich glaube, ich muss es auch lernen, während ich es mache, aber es war schon so ein Gefühl von, okay, das ist jetzt so ein bisschen außerhalb der Komfortzone. Und es ist zum Beispiel bei mir auch so, dass die ersten beiden Romane einen sehr überschaubaren Zeitrahmen erzählen, relativ wenige Figuren und auch jetzt nicht krasse Ortswechsel oder so. Und jetzt schreibe ich einfach mit viel mehr Figuren, mit 2 Zeitebenen, mit einem mehrjährigen Zeitrahmen, also ein Coming of Age, was einfach schwieriger ist. Also so kann man das, kann ich einfach nicht in 6 Monaten machen. Das geht jetzt irgendwie nicht mehr.
Ging dir das ähnlich, Verena?
Ich kann es nicht so richtig gut sagen, weil ich das Gefühl habe, alle 3 Bücher haben so einen ganz unterschiedlichen Ansatz und ich hatte schon bei jedem Buch auch das Gefühl, ich fange nochmal von vorne so insgesamt an. Vielleicht habe ich mir hierbei mehr zugetraut, nicht so ernst zu sein. Also der Anfangsteil ist schon irgendwie locker und auch lustig. Und ich glaube, ich hatte früher ein bisschen mehr Angst davor, dass dann eben auch das Buch vielleicht nicht ernst genommen wird.
Manchmal ist es ja auch so, dass die Bücher irgendwie nicht aufeinander aufbauen, aber dass aus dem einen Buch ein anderes entsteht. Franziska, bei dir weiß ich zum Beispiel, dass es aus einer Rückmeldung zu Ewig Sommer ist jetzt die Idee zum neuen Buch entstanden. Kannst du, ohne da zu viel zu verraten, schon ein bisschen was erzählen?
Ja, irgendwie gibt es bei, also Ewig Sommer hat ja als Thema diesen Waldbrand und die Klimakatastrophe so als Setting vielleicht. Und es kommen ganz dezent 2 Jugendliche auch vor, die sich da positionieren in dieser Fragestellung. Und ich habe eigentlich beim Schreiben so gedacht, ich schreibe die so total freundlich und soft und ja, die sind nicht belehrend oder irgendwas. Und trotzdem kamen dann manchmal so Nachrichten, so, hast du die eigentlich geschrieben, um uns zu nerven? Ui. Und ich dachte so, nee, eigentlich hätte
ja,
das
doch,
super
genau, deswegen,
viel nerviger
ja.
sein können. Aber es kamen schon auch Leute, die so meinten, ja, die haben mich irgendwie an meine Kinder erinnert und das hat mich irgendwie gerührt oder so. Mhm. Aber irgendwie dachte ich so, ich habe so versucht, die weich zu waschen, weil ich nicht wollte, dass die so zu woke und zu vegan oder was auch immer so sind. Mhm. Und irgendwie dachte ich dann, wie würde ich denn eigentlich eine politisierte Jugend erzählen, der man all das auch nicht vorwerfen kann und denen man trotzdem glaubt, dass sie radikal werden auf eine Art. Das war so die Idee. Also es kam tatsächlich aus Ewig Sommer so richtig raus.
Spannend, das heißt, du bewegst dich auch jetzt im Bereich Klimakrise und Aktivismus
in dem neuen Buch. Für mich ist es ein Coming of Age und es geht um eine Figurenentwicklung, aber das ist schon so der Backdrop oder auch das Umfeld einfach.
Ich habe dich jetzt im Vorfeld gefragt, aus welchem Buch du gerne eine Passage vorlesen möchtest, weil es gibt ja auch noch dein Inselbuch, wie du es immer nennst, das zweite Buch. Aber du hast dich für Ewig Sommer entschieden. Ist das so dein Lieblingskind?
Ich glaube tatsächlich, es ist mein Lieblingskind bisher. Ich hoffe, es wird noch überholt. Ja, irgendwie ist es mir näher. Ich weiß auch nicht. Das andere Buch, das ging auch sehr schnell. Das war sehr schnell durchs Lektorat. Und Ewig Sommer hatte halt noch mehr mit Übersetzungen und Theater und so, wo es immer wieder in meinem Leben so plötzlich da ist, präsenter. Und ich glaube, irgendwie dadurch hat sich so ein bisschen bei mir durchgesetzt.
Eingenistet.
Ja.
Bevor du liest den Anfang zwar, aber ich finde es trotzdem ganz gut, wenn wir so ein bisschen mehr Kontext haben. Du hast gerade Waldbrände gedroppt, Klima haben wir jetzt gesagt. Wie fasst du den Plot kurz zusammen? Worum geht es in dieser Geschichte?
Ich würde sagen, es geht um zwei Frauen, um Dori und Iris. Und beide stellen im Grunde 50% dieses Buches so dar. Iris, die ein Hotel betreibt in einem Gebiet, das von Waldbränden nahezu eingeschlossen ist und das Hotel ist auch nicht mehr wirklich in Betrieb. Sie hängt da eigentlich nur so ab, was ihr total gut gefällt. Und dann kommt Dori und bei Dori weiß man nicht genau, warum kommt die mit einem kleinen Kind in dieses Waldbrandhotel. Und die begegnen sich, Iris verliebt sich in Dori und beide sind in einer Gefahrensituation und beharren aber auf einer Hoffnung von, das wird schon aufhören zu brennen in Iris Fall und in Doris Fall. Ich werde schon irgendwie mein Leben wieder in den Griff kriegen. Und da geht es um emotionale Beziehungsgewalt. Und aus diesen Spannungsfeldern setzt sich diese Begegnung und diese, ich würde mal so sagen, zweiwöchige Episode in diesem Hotel zusammen.
Und du liest jetzt den Anfang, also wirklich das, was man liest, wenn man reinsteigt ins Buch, die ersten zwei Seiten.
Genau. Die Frau und das Kind kamen an einem Dienstag. Seit Wochen waren da bereits keine Gäste mehr bei mir abgestiegen. Wegen der andauernden Gefahrenlage waren die Messen abgesagt oder verlegt worden und andere Gründe, in unsere Gegend zu kommen, gab es anscheinend nicht mehr. Obwohl bereits Oktober war, hatte die Hitze der vergangenen Tage die Brände noch einmal angefacht. Im Garten konnte man die Hubschrauber hören, die über dem Wald kreisten, außerdem alle 2 Stunden die Durchsagen der Polizei, die die Orte in der Umgebung abfuhr. Bleiben Sie zu Hause, tragen Sie eine Schutzmaske, halten Sie Fenster und Türen geschlossen. Ich hatte mich gesonnt, stand jetzt im Morgenmantel in der kühlen Eingangshalle. Haben Sie ein Zimmer frei? Es dauerte eine Weile, bis meine Augen sich an die Dunkelheit gewöhnt hatten und ich die beiden erkennen konnte. Mir gegenüber standen eine Frau und ein kleines Mädchen. Ich schätzte es auf 3 oder 4 Jahre. Die Frau war etwa in meinem Alter. Mitte, vielleicht Ende 30. Sie trug ein helles Kleid, hatte einen kleinen Rollkoffer neben sich, das Kind an der rechten Hand, eine Handtasche über der Schulter. Mir fiel auf, dass weder sie noch das Kind eine Maske anhatten, aber vielleicht hatten sie schon eine Weile auf mich gewartet und diese verstaut. Ihre Beine und Schuhe waren staubig und grau. Sie brachten den Geruch des Waldes herein, den Geruch nach verbrannten Blättern und Rauch. Ich ging voraus, durch den kleinen Speisesaal, durch die Terrassentüre in den Garten. Ein niedriger Holzsteg im Stil einer japanischen Veranda führte von der Terrasse zu den Zimmern. In der Mitte lag der Fischteich, daneben stand der kleine Zierahorn, dessen Blätter rot leuchteten. Eine junge graue Katze schlich durch das harte Schilfgras, blieb stehen, starrte uns an. Ich wusste, dass der Garten für die meisten Gäste eine Überraschung war. Er passte nicht zum Rest des Hotels, zur dunklen Eingangshalle, zum Speisesaal mit den Holzmöbeln und den dunkelgrünen Gardinen, nicht zum Namen, der einfallslos genug der Name des Ortes war, Hotel Bad Heim. Mein Großvater hatte den Garten auf diese Art angelegt, in einem Sommer, den meine Mutter und ich hier verbracht hatten. Ich zwischen der ersten und der zweiten Klasse und meine Mutter, die alles liebte, was japanisch war. Der Himmel drückte vom Wald her. Als wir über den Steg gingen, bemerkte ich, dass die Frau hinter mir stehen geblieben war. Ich folgte ihrem Blick zu den braunen Wolkentürmen über dem Brand hinter dem Fluss, wo der Forst fast ausschließlich aus Nadelholz bestand. Ich fragte mich, ob sie vielleicht nichts von den Bränden gewusst hatte, ob die beiden durch irgendeinen Zufall hier gelandet waren. Für jemanden, der nicht daran gewöhnt war, der nicht damit gerechnet hatte, musste eine gewisse Bedrohung von diesem Anblick ausgehen. »Keine Angst«, sagte ich deshalb, »da brennt eigentlich nur die Strauchschicht ab. Und dazwischen fließt der Bruch. Die Feuer bleiben auf der anderen Seite.« Ich sperrte die letzte Tür der Reihe auf, zum Zimmer Nummer 5. Innen fächerte sich die Nachmittagssonne durch die geschlossenen Läden über das Bett und den Teppich. Die Frau sah sich um, stellte den Koffer neben die Tür. Ich fragte, ob ich ihr die Läden aufmachen solle. Das Zimmer war das einzige, das ein zweites Fenster hatte. Es ging zur Wiese hinter dem Haus, hinauf zum Wald. Die Frau lächelte mich an. Ich legte den Schlüssel auf ein kleines Tischchen. »Sie können hier Abendessen. Im Ort haben alle Restaurants geschlossen.« Mir fiel ein, dass ich vergessen hatte, ihre Daten aufzunehmen. »Ihren Namen bräuchte ich noch«, sagte ich, »und Ausweise, bitte.« »Ah, kann ich Ihnen die später bringen? Ich weiß gerade nicht, wo ich die habe.« »Ansel heißen wir, Dorota und Ilja.« Sie buchstabierte mir die Namen, ich sagte meinen und fügte hinzu, dass sie mir Bescheid geben sollte, wenn sie etwas brauchte. Dann verabschiedeten wir uns. Als ich mich bei der Tür noch einmal zu ihr umdrehte, hatte sie sich auf das Bett gesetzt und ihre Schuhe abgestreift. Das freundliche Lächeln hatte ihr Gesicht verlassen. Stattdessen lag etwas Angespanntes um ihre Augen, als wäre sie mit den Gedanken sofort davongezogen, nicht erwartend, dass ich mich noch einmal umsehen würde.
Verena, weißt du noch, was so deine Gedanken waren beim oder nach dem Lesen dieses Buches damals, als es noch kein Buch war? Also ja, du kannst es einfach vorlesen, was du geschrieben hast, aber auch so deine Gefühle beim Lesen.
Ich weiß einfach, also dass ich schnell gelesen habe, dass ich die ganze Zeit in der Geschichte drin war und dass ich so nach und nach verstanden habe, was diese beiden Figuren eigentlich gemeinsam haben. Und davon war ich erstmal wahnsinnig beeindruckt. Ich finde, vieles an diesem Text ist total subtil und das gefällt mir gut und es ist ein richtig gutes so Rundum-Paket.
Und es ist ja auch ein wahnsinnig auf eine schlimme Art zeitgeistiges Buch, auch jetzt noch nach ein paar Jahren, erst recht nach ein paar Jahren. Wenn ich das richtig im Kopf habe, spielt es so 2027, 28 so?
Ja, also bald.
Ja, genau. Das ist halt total krass, ne? Also das ist ja auch damals schon keine weit entfernte Zukunft gewesen, aber deine Zukunft wird langsam Gegenwart, die du da beschreibst. Wie ist das für dich?
Naja, ich meine, erstmal ist das ja nur eine Zeit, die ich gesetzt habe. Für mich war es eigentlich das Krasseste, als ich dann das Buch veröffentlicht habe und es war im Juli, also nicht ich, sondern der Verlag, aber es war Juli und es hat so viel gebrannt in ganz Deutschland und das war irgendwie ein ganz komischer Glitch und ich meine, es ist wahrscheinlich schon Absicht, so ein Buch dann nicht im Winter rauszubringen und trotzdem war es halt ein extremer Sommer und ich war dann damit nach Thailand eingeladen im Jahr drauf und da war ich in Chiang Mai und das ist so eine Lesereise gewesen vom Auswärtigen Amt und wir waren in Chiang Mai für eine Lesung und das war an dem Tag der Ort mit der schlechtesten Luft weltweit wegen Brandrodungen. Das heißt, es war kein wilder Waldbrand, aber es war trotzdem so krasser Brand rundum. Und das waren dann so Situationen, dass ich da in den Pool wollte und dann so gecheckt habe, ja, eigentlich sollte ich drinbleiben, weil die Luft ist einfach so schlecht, dass niemand rausgeht, wenn man nicht muss. Und die Sonne war nur so ein orangener Fleck hinter so einem ganz braunen Himmel. Ich dachte mir die ganze Zeit so,
ich bin im Text.
Es ist mein Text und gleichzeitig musste ich den Leuten dort erstmal erklären, so ich habe mir das alles ausgedacht. Ich hoffe, dass es irgendwie standhält. Und es gab dann dort auch so ein Vokabular und ich habe bei Ewig Sommer, das war noch in der Pandemiezeit, als ich es geschrieben habe, und ich habe viel überlegt, wie Krisen unser Vokabular, unseren Sprachgebrauch verändern, wie manche Sachen einfach sich so normalisieren. Reproduktionszahl war dann immer so ein Ding, plötzlich wussten alle, was das ist.
Ja.
Und wie so ein Waldbrand unsere so Gewohnheiten und unseren Sprachgebrauch, wenn das unsere Normalität ist, wie sich das dann auswirkt. Und dann habe ich dort gemerkt, dass das Vokabular natürlich nicht das war, das ich mir überlegt hatte, sondern die hatten dann so, ja, irgendwie so, zum Beispiel war ich in der Schule und dann war so, ja, Leute, es ist Smogpause, niemand raus. Sowas hatte ich ja, es kommt halt keine Schule vor, aber ich hätte es ja auch anders genannt.
Ja. Sehr interessant. Und auch das Vokabular, das du benutzt hast und auch jetzt gerade gelesen hast, diese Warn-Apps und Masken, das lässt uns natürlich als allererstes an die Pandemie denken, eine Zeit, in der du das Buch auch geschrieben hast. Das ist ja bestimmt auch kein Zufall, dass das so da
ist. Nee, also ich glaube, ich hätte das so nicht schreiben können ohne diese Erfahrung, weil es auch viel darum geht, wie reagieren Kommunen, wie reagieren so Wohngruppen, also verschiedene Nachbarschaften auf so eine Krise. Dann gibt es auch Leute, die dann so sagen, ja, das ist ja ein gelegter Brand, die wollen hier die Grundstückspreise niederhalten. Also so gewisse Theorien entstehen und auch diese Ausgangssperren. Also ich musste das irgendwie auf eine Art nur anwenden, um halt mir eine andere Krise vorzustellen. Daraus ist also die Idee eigentlich entstanden, auch damals.
Du hast mir in einem Interview erzählt, dass du ein total visueller Mensch bist. Was heißt das für dich beim Schreiben?
Also ich dachte auch immer, alle Menschen sind so, aber ich stelle mir wirklich das vor wie ein Film und ich kann auch genau die Settings so, ich weiß, da ist das Haus, da ist der Garten, da ist der Wald, da ist der Ort, da ist dieses Geschäft. Ich habe das wirklich in meinem Kopf so drin. Und dann hat aber eine andere Autorin mir mal gesagt, sie denkt in Konzepten. So, sie sieht nicht Pferd, wenn sie Pferd denkt. Und ich war so, was siehst du dann? Sie sieht das Konzept Pferd. Und ich dachte mir so, ich weiß nicht, was das heißt.
Was siehst du, Verena? Siehst du Konzepte oder siehst du Filme?
Ich sehe auch eher Filme, würde ich sagen. Ja, ich würde jetzt ein Pferd.
Ich habe bei dir auch das Mega-Gym gesehen beim Lesen.
Ja, also, und ich finde, das ist auch irgendwie der Spaß beim Schreiben, dass man sich so seinen eigenen Film oder eben die Geschichte da so hinschreiben kann.
Seht ihr Gesichter? Weil da kann ich mir das Konzept Gesicht, das kann ich schon eher verstehen. Weil bei mir beim Lesen ist es auch so, ich sehe Orte, aber Gesichter haben die Figuren nie bei mir beim Lesen.
Mir auch nicht. Mhm. Weder beim Lesen noch beim Schreiben.
Ja. Nee, bei mir auch nicht. Und das finde ich aber eigentlich auch gut. Also ich würde auch nie das Gesicht oder das Aussehen zu sehr beschreiben, weil ich es gut finde, wenn da einfach jeder sich das so gestaltet, wie er selber möchte.
Ja, und interessant wird es dann natürlich, wenn es dann irgendwie verfilmt wird oder fürs Theater adaptiert, weil dann sind da auf einmal Gesichter. Da muss man sich dann natürlich auch erstmal umgewöhnen, aber es ist dann einfach ein anderes Medium. Aber bei Büchern ist ja auch schön, dass es all das nicht gibt oder beziehungsweise nur in unseren Köpfen, finde ich. So, es gibt ja hier heute nicht nur uns drei, sondern ganz viele coole Menschen aus Augsburg und Umgebung, die heute hingekommen sind, und die haben alle am Anfang so Zettelchen und Stiftchen auf ihren Stühlen gehabt und konnten Fragen aufschreiben. Und ich habe jetzt mal hier so einen kleinen Stapel mit mir rausgesucht und würde die einfach mal an euch weitergeben.
Eure Fragen.
Was findet ihr einfacher beziehungsweise schwieriger, eine Schreibblockade oder eine Leseflaute überwinden und warum?
Leseflaute ist manchmal so die Hölle, weil ich weiß überhaupt nicht, was ich dann mal machen soll und dann gucke ich einfach fern. Aber bei der Schreibblockade habe ich irgendwie inzwischen so das Gefühl, meistens sagt die mir, dass der Text einfach nicht stimmt und dann versuche ich so ein bisschen als Anreiz zu sehen, nochmal was zu ändern. Also die ist wenigstens produktiv auf eine Art.
Was war euer skurrilstes Erlebnis auf Reisen, fragt Caro.
Als ich noch Modedesignerin war, waren wir für einen Tag, wurden wir alle nach London geflogen, in der Früh hin und sollten abends zurückfliegen. Und dann haben wir den Flieger verpasst und dann durften wir irgendwie nicht ins Hotel. Und dann haben wir alle am Flughafen übernachtet und ich hatte eine Blinddarmreizung und musste dann noch ins Krankenhaus. Und am nächsten Tag sind wir zurückgeflogen und mussten sofort ins Büro alle.
Du auch?
Ja.
Verena, bist du eine Reisemaus?
Nicht so sehr. Also ich mache das meinem Mann zuliebe. Aber ich habe nie selber so dieses Reisefieber oder Fernweh oder so. Ich bin eigentlich meistens zu Hause glücklich. Aber Ja, ab und zu muss ich natürlich dann doch raus. Und weil du gerade Blinddarmentzündung gesagt hast, musste ich jetzt auch daran denken, dass wir dann mal nach Portugal gefahren sind und irgendwie dachten, Sushi all you can eat für 10 Euro ist eine gute Idee. Und dann war er es aber, der die Fischvergiftung hatte. Ich komischerweise nicht, aber das war auf jeden Fall auch eine interessante Nacht in einem
Hotel. Ich wollte gerade sagen, aus Erfahrung kann ich sagen, mit einem Menschen zu Hause, der auf Reisen auch einen sehr schwachen Magen hat, dabei sein ist manchmal auch nicht unbedingt die bessere Alternative. Anschlussfrage, Berge oder Meer und warum?
Früher immer Meer, wahrscheinlich, weil ich aus Hamburg komme und das einfach näher war. Ich war ganz lange, also in meiner Kindheit war ich nie in den Bergen. Ich war schon erwachsen, als ich das erste Mal so wirklich da war. Und jetzt bin ich aber, mache ich auch ganz gerne mal so Wanderurlaub.
Mhm. Bei mir ist es auch ähnlich. Ich mag auch wirklich beides gerne. Ich würde vielleicht auch inzwischen Berge sagen, weil man halt auch in Bergseen dann ja schwimmen kann.
Ah, du bastelst dir dann da dein Meer im Berg, sehr gut. An Verena, was macht das vor allem mental mit einem, über eine so obsessive Protagonistin zu schreiben?
Zu der Zeit war ich ja auch ein bisschen obsessiv, weil ich einfach so obsessiv geschrieben habe.
Woran zeigt sich das dann bei dir?
Dass ich aber nichts anderes mehr gemacht habe und das ist dann wirklich, also ich gehe dann kaum raus, ich treffe niemanden, ich bin so sehr im Text, ich putz auch nicht mehr und hoffe, dass eben jemand anderes eingekauft hat und ich irgendwas im Kühlschrank finde.
Insofern und ansonsten Sushi all you can.
Genau. Insofern konnte ich mich da schon irgendwie reinfinden und dann hat es aber auch irgendwie was Heilsames, weil ich mich eben mit diesem Thema, wie sehr macht man sein eigenes Glück von Erfolg abhängig, beschäftigen konnte und quasi einmal durchspielen konnte, wo das so hinführen kann.
Und wo hat es hingeführt? Wie sehr ist Erfolg wichtig für Glück?
Also für die Protagonistin führt es ja ins Verderben. Und ich glaube, bei mir selber ist das so ein Prozess, dass ich immer weiter daran arbeite, eben es nicht so doll davon abhängig zu machen.
Und es ist ja auch mal die Frage, was ist Erfolg? Wie definiert man Erfolg? Ist es Geld? In der heutigen Zeit ist es natürlich auch viel Aufmerksamkeit. Ne? Deswegen funktioniert ja das Prinzip Social Media so super mit den Followern und den Likes und du kannst dich super vergleichen. Franziska, was ist Erfolg für dich?
Ich würde tatsächlich sagen, so dass man auch dann die Zeit zum Schreiben hat in dem Fall. Also das ist einfach so eine simple Rechnung. Wenn man genug verdient, dass man ja davon schreiben kann, hat man einfach ein anderes Leben, als wenn man immer noch einen Teilzeitjob macht.
Mhm. Und das können ja die wenigsten tatsächlich. Also ich habe echt in den vergangenen Jahren super viele Autorinnen und Autoren getroffen und ich würde sagen, so 20% davon haben, vielleicht nicht mal, haben Vollzeit geschrieben oder konnten vom Schreiben leben. Das ist zumindest auf jeden Fall ein großer Luxus. Ihr arbeitet beide nicht mehr, ne? Nur dieses Schreiben.
Wir haben
nur dieses Schreiben. Also, ihr macht beide nur euer Hobby, ne? Oder hat eine von euch noch einen Beijob sozusagen?
Im Moment nicht, ne.
Cool.
Momentan auch nicht.
Ja, im Moment bist du ja auf der absoluten Schlusslinie, im Schlussspurt für dein Buch. Was benutzt ihr als Lesezeichen? Was ich auch eine super coole Frage finde, weil die ist so simpel, aber sie sagt viel über einen Menschen aus. Was benutzt ihr als Lesezeichen?
Ich mach so Eckenreihen.
Ja, das sagt sehr viel über dich aus, dass du Eckenreihen machst. Und du?
Meistens die Klappe oder den Kassenbon von dem Buch, was ich gekauft habe.
Ah, sehr gut. Um allen auch zu zeigen, dieses Buch habe ich in einer lokalen Buchhandlung erworben. Sehr schön. Was war eine der blödesten Interviewfragen, die ihr je gestellt bekommen habt?
Willst du Kinder?
Oh. Wurdest du in meinem Interview gefragt?
Ja, ich habe ja ein Buch über Mutterschaft geschrieben.
Ja, oh ja.
Und da blieb das nicht aus, dass das dann doch manchmal kommt.
Krass, frage ich dich am Ende. Und bei dir?
Also ich muss ehrlich sagen, bei Ewig Sommer, die meistgestellte Frage bei jeder Lesung wurde nie nicht gestellt, war, warum rauchen die so viel? Und ich war irgendwann so, boah, echt, nie wieder rauchende Protagonisten.
Wollen wir hier auch natürlich überhaupt nicht pushen. Was wir pushen wollen, das ist die Überleitung des Todes, sind gute Bücher. Deswegen habe ich euch, wie alle meine Gäste, gebeten, einen Buchtipp mitzubringen. Irgendwas aus eurem Bücherregal, was ihr immer empfehlt oder gerade lest, vielleicht einmal vorab. Bei dir, Franziska, weiß ich, das hast du mir sofort gesagt, als ich dich darum gebeten habe, ein Buch mitzubringen. Aber hast du gesagt, ich kann gerade einfach nicht gut lesen. Ist das typisch, wenn du im Endspurt bist?
Nicht auf Deutsch.
Nicht auf Deutsch?
Wenn ich auf Deutsch schreibe, kann ich nicht auf Deutsch lesen. Ich habe immer Angst, ich kopiere dann sofort. Auf Englisch geht.
Ist das bei dir auch so, Verena?
Ja, es ist genau das gleiche Problem. Vor allem, wenn ich was dann gut finde, dann will ich sofort genauso schreiben.
Genauso.
In eurem Bücherregal.
Was hast du mitgebracht?
Ich habe eine Kurzgeschichtensammlung mitgebracht, Lucia Berlin, was ich sonst noch verpasst habe, und ist übersetzt von Antje Ravik-Strubel. Ich liebe Lucia Berlin. Für mich ist sie wirklich eigentlich die prägendste Autorin. Ich würde auch sagen, weil ich selber nie Kurzgeschichten schreibe, aber ich habe diese eine geschrieben, aus der Ewig Sommer wurde und dieser ganze Beruf für mich möglich wurde. Und die habe ich nur schreiben können, weil ich Lucia Berlin gelesen habe. Und es ist das Buch, das ich am meisten verschenke und empfehle. Das ist einfach ein sehr, sehr gutes Buch.
Und jetzt zu dir, Verena, du liest gerade auch oder hast du auch den Büchern gerade abgeschworen?
Doch, ich kann gerade lesen. Ich bin ja auch jetzt viel in Zügen und da habe ich auch immer was dabei. Und ich habe mitgebracht von Heike Geißler Saisonarbeit. Das ist schon ein bisschen älter. Heike Geißler ist eine meiner Lieblingsautorinnen und sie hat hier quasi verarbeitet, wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, dass Autorinnen auch Nebenjobs haben müssen. Sie hat mal bei Amazon gearbeitet in der Weihnachtssaison und hat daraus ein Buch gemacht, das ganz viel um eben Arbeit geht, um die Verhältnisse, unter denen das stattfindet. Und sie hat da einen schlauen Trick angewendet. Sie schreibt nämlich nicht ich, sondern sie, also als Ansprache an die Leser, so dass man sich eben sehr darin reinversetzt fühlt. Und ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich daran denke, das wären meine eigenen Erinnerungen.
Sehr cool. Zwei sehr besondere Bücher. Und mit diesen beiden Tipps sage ich euch beiden vielen, vielen Dank. Es hat mega viel Spaß gemacht. Ansonsten wünsche ich euch allen noch einen schönen Abend oder morgen oder wann auch immer ihr das hier hört. Und bitte um einen großen Applaus für Verena Kessler und Franziska Gänzler. Danke euch.
Buchlaunch ist ein Podcast und eine Veranstaltung von ARD Kultur in Kooperation mit dem Netzwerk der Literaturhäuser. Alle Infos zu den Veranstaltungen gibt's auf ardkultur.de. Nachhören könnt ihr alle Podcast-Folgen bei ARD Sounds, der neuen ARD Audiothek. Und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Moderation Mona Amesian. Redaktion Bettina Kasten, Caroline Büscher und Ineke Hagedorn. Schnitt Kati Groll. Sounddesign Ole Zender. Produktionsleitung Annemarie Haag.
Was läuft hier noch frei herum? Leoparden? Bären? Gorillas? Affenadler?
Hallo und willkommen im Bayern 2 Podcast Buchgefühl, Reden und Lesen.
Müssen wir irgendwas absprechen? Was sollte das sein?
Ich weiß nicht, wer uns alle durch die Geschichte schmettert und uns an den blödesten Orten aufkommen lässt.
Der Buchgefühl-Untertitel lautet Reden und Lesen, denn das ist das, was wir hier tun. Vorlesen mit Schauspielerinnen und Schauspielern, reden mit Autorinnen und Autoren.
Oh, das ist alles sehr schwer auf Deutsch zu sagen, aber ja, dafür nütze ich die Landschaft.
Buchgefühl. Reden und Lesen. Ein Podcast von Bayern 2.
Ich freue mich drauf.
Wir übernehmen keine Verantwortung. Wir sind nur Geschichtenerzähler. Nicht mehr und nicht weniger.